Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen als Predigttext Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Wir sind ja heute nach Unterbrechungen über die Feiertage und einem eingeschobenen Thema wieder zurück. Der vierte Teil der Predigtreihe über Kolosserbrief. Heute Kolosser 1, 15 bis 23. Er, so schreibt der Apostel Paulus im Blick auf Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, und durch ihn ist alles, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Fleisch seines Leibes durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben bisher in unserer Predigtreihe über Kolosser gehört erstens vom Dank über das, was Jesus in seiner Gemeinde getan hat. Wir haben gehört vom Leben, wozu Jesus seine Gemeinde befähigt. Wir haben gehört vom Ziel, wozu Jesus seine Gemeinde beruft. Und jetzt richtet Paulus den Blick auf Jesus selbst, den Herrn und das Haupt der Gemeinde. Und so auch unser Thema, Jesus, das Haupt der Gemeinde. Was wir sind, das sind wir in ihm. Das sind wir durch ihn. Nämlich Kinder Gottes und Erben der himmlischen Reichtümer. Was wir haben, das haben wir in ihm. Nämlich Vergebung der Sünden, neues Leben, Fülle und Kraft des Heiligen Geistes. All das und noch vieles mehr kommt aus der lebendigen Verbindung mit Jesus. Um Jesus geht's also. Es ist ja interessant und immer wieder wichtig festzustellen, an eine höhere Macht glauben fast alle. Wenig Menschen sind wirklich eingefleischte Atheisten. Selbst an einen persönlichen Gott glauben noch viele. Neben den Christen auch die Juden, die Muslime, aber auch Hinduisten und viele andere, sie alle haben ebenfalls eine Vorstellung von persönlichen Göttern und meist auch von irgendeinem Obergott, sei er nun Zeus oder Jupiter oder Manitou genannt oder wie auch immer. Und sogar nicht religiöse Vertreter, etwa des Intelligent Design, wissen von einem Schöpfergeist, auch wenn sie sich weigern, diesen Gott zu nennen und als solchen anzuerkennen. Aber es ist ein logischer Bruch in ihren Gedanken. Sie wissen im Grunde, dass ein Gott ist. Sie verweigern ihm nur diese Bezeichnung. Denn was soll ein allmächtiger Schöpfergeist sonst sein, wenn nicht Gott? Im Grunde wissen mehr oder weniger alle Menschen von Gott. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Und an Jesus scheidet sich Tod und Leben, Verlorenheit und Rettung. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, dass Jesus betont hat, das ist die Sünde, wegen der der Mensch verloren geht, dass sie nicht glauben an mich. Er ist der Entscheidende, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Nur durch diesen Namen, durch den Namen Jesus, werden wir gerettet. Dazu eine kurze Geschichte. Ein Mann träumte, er sei in die Hölle gekommen. Er geht über eine trostlose Steppe. An einem schmutzigen Fluss sitzen regungslos viele Menschen. Er fragt einen, was macht er da? Er sagt, wir denken nach. Fragt weiter, worüber denkt ihr denn nach? Wir denken über einen Namen nach. Ja, über welchen Namen denn? Will er wissen. Die Antwort, wir kennen ihn nicht. Er fragt überrascht, wie soll ich das verstehen? Ihr denkt über einen Namen nach, den er gar nicht kennt? Da richtet sich der Verlorene verzweifelt auf und sagt, wir wissen, es gibt einen Namen, der ist so mächtig, dass wir sogar aus der Hölle errettet werden könnten, wenn wir ihn anriefen. Aber dieser Name fällt uns nicht mehr ein. Liebe Geschwister, liebe Gäste, es ist der Name Jesus. Dieser Name rettet. Allein dieser Name rettet. Und da ist aber eben die Frage, die hier auch den Paulus im Zusammenhang mit den Kolossern beschäftigt und die war offensichtlich auch damals nicht unumstritten, sonst hätte der Paulus nicht so viel drüber schreiben müssen und nicht so eindringlich drüber schreiben müssen, nämlich die Frage, wer ist jetzt dieser Jesus, an dem so viel, an dem alles hängt? Ist er ein guter Mensch? Ist er ein edles Vorbild? Ist er ein Engel? Vielleicht sogar der Erzengel Michael? So durften es etwa die Zeugen Jehovas sehen. Ist er ein großer Prophet? So sehen es der Islam und die Esoteriker, die erkennen Jesus auch an, als großen Propheten, als Guru. Oder ist dieser Jesus der allmächtige Schöpfergott selbst? Wesensmäßig eins mit dem Vater. Das Wort Gottes gibt uns eine klare, eindeutige Antwort. Wir haben gleich im ersten Vers des heutigen Abschnitts gelesen, Vers 15. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Da geht die Mama mit ihrem neugeborenen Spross spazieren, mit stolz geschwellter Brust natürlich. Die Nachbarin kommt neugierig über die Straße gelaufen. Sie schaut in den Kinderwagen hinein und ruft entzückt, ach, das ist ja ganz der Vater. Seht ihr, liebe Geschwister, darum geht's. Wenn wir Jesus sehen, dann stellen wir fest, das ist ja ganz der Vater. Wirklich umfassend, aber noch viel mehr als bei einem Kind, das zur Hälfte die Gene des Vaters hat, aber zur anderen Hälfte eben auch die der Mutter. In Jesus ist wirklich ganz der Vater. Wir haben es in einem kleinen Einschub nochmal gesehen. Es gefiel, Vers 19, der ganzen Fülle, der ganzen Fülle, uneingeschränkt, der ganzen Fülle Gottes gefiel's, in Jesus zu wohnen. Ganz der Vater. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es geht dabei nicht um ein äußerliches Abbild. Das schließt schon allein der Zusammenhang aus, denn wir haben gelesen, das Wort Gottes nennt Jesus ja das Bild des unsichtbaren Gottes. Vom Unsichtbaren aber kann man kein äußeres Ebenbild machen. Probiert mal, fotografiert mal was Unsichtbares. Da sehen wir, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht um ein äußeres Abbild, es geht um das Ebenbild des Wesens Gottes. Jesus ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes, seines Wesens. Er verkörpert den allmächtigen Gott wesensmäßig. Und deshalb sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Ebenbild drückt die völlige Gleichheit des Sohnes mit dem Vater aus. Und diesem Wesen nach ist Jesus von der Welt total geschieden. Wir müssen das heute wieder ganz neu betonen. Das war eigentlich über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Christenheit unumstritten. Es wird aber wieder seit vielen Jahren und Jahrzehnten in Frage gestellt und zerredet. Jesus ist von der Schöpfung, von der Welt total verschieden. Nicht nur von den Menschen und Tieren, sondern von der ganzen geschaffenen Welt, auch von den Engeln. Denn auch die Engel bis hinauf zu ihren obersten und herrlichsten Fürsten sind Geschöpfe, von Jesus geschaffen. Die verschiedenen falschen Lehren über Jesus, etwa auch die der Zeugen Jehovas, sind vor 2000 Jahren hier im Kolosserbrief schon eindeutig beantwortet und abgewiesen. Nein, Jesus ist kein Engel, auch kein Erzengel. Er ist der Erstgeborene vor allem Geschaffenen. Jetzt könnte man einwenden, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zeugen Jehovas das auch tun, zu sagen, da steht aber doch, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Also gehört er doch auf die Seite der Schöpfung, auf die Seite des Erschaffenen. Bei flüchtigem Lesen könnte dieser Eindruck möglich sein, aber eben nur bei flüchtigem Lesen. Denn dieser Einwand missachtet zwei entscheidende Punkte. Erstens ist Jesus zwar als der Erstgeborene mit der Schöpfung zusammen genannt, aber er ist eben nur genannt. Er ist nicht mit ihr in einen Topf geschmissen. Denn trotz der gemeinsamen Nennung unterscheidet Gottes Wort messerscharf zwischen dem Erstgeborenen und dem Geschaffenen. Ich weise immer wieder darauf hin, auch heute, der Unterschied zwischen geboren und geschaffen sollte jedem von uns bekannt sein. Unsere liebe Schwester Silvia Heimbuch zum Beispiel, die hat den Jan und die Sarah und die Bianca geboren. Den Sonntagskuchen, den es vielleicht im Hause Heimbuch heute Nachmittag gibt, den hat sie aus verschiedenen Zutaten geschaffen. Also sowohl die Heimbuchkinder wie auch der Heimbuchsche Sonntagskuchen haben ihren Ursprung, ihr Herkommen in der Schwester Silvia Heimbuch. Aber obwohl sie einen gemeinsamen Ursprung haben, wird wohl niemand von uns wesensmäßig die Heimbuchkinder mit dem Heimbuchschen Sonntagskuchen in einen Topf schmeißen wollen. Ja. Der eine ist geschaffen, das andere geboren. Zweitens ist ein Vers immer im biblischen Gesamtzusammenhang zu sehen. Und der Gesamtzusammenhang der Bibel lässt überhaupt keinen Zweifel, wie diese Aussage zu verstehen ist. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Nämlich so, dass Jesus vor aller Schöpfung geboren wurde und nun wiederum durch sein machtvolles Wort aus ihm die gesamte Schöpfung erschaffen wurde. Das muss uns vor Augen sein in unserer Beziehung zu Jesus. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir zu Jesus du sagen dürfen. Vor Jahren hat er ein Verkündiger hingewiesen und hat es eine liebenswerte Inkonsequenz genannt. Dass Jesus einerseits unser Herr ist und wir andererseits aber du sagen dürfen. In der antiken Welt kam man zum Herrn üblicherweise bäuchlings angerobbt. Ungefragt durfte man nicht das Wort an ihn richten, ja ihn unter Umständen noch nicht einmal anschauen. Aber wir dürfen zum Herrn aller Herren, zum König aller Könige, du sagen und ihm offen und ungeniert begegnen. Es ist so großartig, dass Jesus beides für uns ist, der Herr, von dem Paulus in Vers 23 sagt, dessen Diener ich geworden bin und wir alle hoffentlich miteinander auch, aber dass er eben auch unser Freund ist. Und das, obwohl er so unendlich viel mehr ist, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Eben nicht in erster Linie Mensch, wie neulich in Anbiederung an den Islam ein katholischer Theologe geschrieben hat. Ein Bruder hatte mich per E-Mail ganz empört, zu Recht empört, auf diese irrlehrerische Behauptung hingewiesen. Und leider auch im Raum der Kirchen und Freikirchen werden diese falschen Lehren immer verbreiteter. Nein, Jesus ist Gott. Er nimmt zwar um unsere Willen Knechtsgestalt an, das ändert aber nichts an seiner göttlichen Majestät. Und jeder, auch unter den Esoterikern, der das nicht begreift, der hat von Jesus das Entscheidende nicht begriffen. Jesus ist kein Prophet neben Mohammed oder anderen. Jesus ist kein großer Guru oder Meister neben Buddha oder anderen. Jesus ist der allmächtige Gott. Jesus ist der Schöpfer des gesamten Universums. Und so betont es mit allem Nachdruck dann auch Vers 16, den habe ich uns mal an die Wand geworfen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Es gibt rein gar nichts außerhalb Gottes, was nicht von Jesus geschaffen ist. Eben ausdrücklich auch die Throne, auch das Unsichtbare, die Herrschaften, die Fürstentümer, die Obrigkeiten, wo natürlich explizit an die ganze Engelwelt, auch an die ganze gefallene Engelwelt gedacht ist. Sie alle sind geschaffen durch Jesus. Und jetzt ist interessant, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir jetzt einerseits das apostolische Glaubensbekenntnis verbinden mit dieser Aussage von Kolosser 1, und die haben wir im Johannesevangelium an anderen Stellen auch, genau gleich, dass alles von Jesus geschaffen ist, dann sehen wir die totale Einheit vom Vater und Sohn. Denn im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses sind wir ja eigentlich bei Gott, dem Vater. Der Sohn kommt ja eigentlich erst im zweiten, wo es um unser Heil geht. Aber der erste Artikel bezeugt den Schöpfer des Himmels und der Erde, und dieser Schöpfer des Himmels und der Erde ist Jesus, der Sohn. Wir sehen, wir haben überhaupt keinen Ansatz, die beiden auseinanderzureißen. Beide sind eins, identisch. Und es kann auch gar nicht anders sein, denn wenn sie nicht eins wären, wenn sie nicht identisch wären, dann hätten wir ja tatsächlich mehrere Götter. Ich betone immer wieder, die biblische Lehre der Dreieinigkeit Gottes ist nur ein Problem für den, der versucht, dieses Geheimnis mit dem Verstand zu erfassen. Das kann logischerweise überhaupt nicht funktionieren, denn weder unser Verstand noch unsere Sprache, ich komme da nachher nochmal drauf, sind auch nur ansatzweise in der Lage, die unvorstellbare Größe, Herrlichkeit und Majestät Gottes zu begreifen oder angemessen in Worte zu fassen. Da können wir immer wieder nur anbetend stehen bleiben und staunen vor dieser Größe und Majestät. Ich habe diesen Vers auch an die Wand geworfen, weil es wichtig und interessant ist, das Wort Gottes gebraucht hier vier verschiedene Präpositionen. Das sind die kleinen Wörtchen, die ihr gelb hervorgehoben seht. Eine Präposition ist eine Verhältnisbestimmung. Also das sind kleine Begriffe, um das Verhältnis zwischen Jesus, dem Schöpfer, und der Schöpfung auszudrücken. Die erste ist in ihm. In Jesus wohnt die ganze Schöpferkraft Gottes und die ganze Allmacht Gottes. Und deshalb nimmt die Schöpfung in ihren Anfang in Jesus selber. Alles, was kommt, kommt zunächst mal in ihm und aus ihm heraus. Das Zweite, das ist dann der Schlusssatz von Vers 16, ist durch ihn. Jesus ist der Verursacher, der Ausführende der Schöpfung. Durch sein machtvolles Wort, der er ja selber das Wort in Person ist, kommt alles, was ist, ins Dasein. Alles. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Die Throne, die Herrschaften, die Fürstentümer und Gewalten. Und schließlich sind sie zu ihm, wörtlich eigentlich in ihn hinein, nennt eine Richtung. In ihm hat alles seinen Ursprung, und in ihm hat alles sein Ziel. Alles ist auf Jesus hin geschaffen. Da begreifen wir auch, warum Ein Leben ohne Jesus, die Sünde schlechthin ist, die Zielverfehlung. Auf ihn hin ist alles geschaffen. Jeder Einzelne, der von uns heute Morgen hier sitzt, ist dazu geschaffen, wieder in Jesus hineinzufinden, in Jesus hineinzuwachsen, mit ihm vereint zu sein, in Zeit und Ewigkeit. Nicht Mutter Erde ist unser Ursprung, sondern Jesus. Und nicht auf die Harmonie mit der Schöpfung zielt unser Leben, sondern auf die Harmonie mit dem Schöpfer. Dürfen wir nicht verwechseln. Und von daher verstehen wir übrigens dann auch, in ihn hinein sind wir geschaffen. Ziel, dass Gottes Wort in 1. Korinther 15 sagt, dass Gott eines Tages alles in allem sein wird. Das heißt aber nicht, ein häufiges Missverständnis, dass außerhalb Gottes dann nichts mehr existieren würde. Das ist wieder unser Problem der Sprache und des Denkens. Denn alles, was dann außerhalb von Jesus existiert, das ist nicht im biblischen Sinne, das hat kein echtes Dasein, das lebt nicht, sondern das ist tot. Aber der biblische Begriff Tod heißt eben nicht, dass etwas nicht mehr existiert, sondern dass es ohne Gott existiert. Ich muss da immer wieder betonen, und das ist ganz wichtig, Gott spricht in anthropomorpher Weise zu uns, sage ich gelegentlich. Den Begriff kann man sich mal merken, auch wenn es ein schweres griechisches Fremdwort ist. Anthropomorph. Anthropos ist der Mensch und Morphe ist die Gestalt. In menschlicher Gestalt spricht Gott zu uns. Er muss in menschlichen Worten reden, er muss menschliche Bilder, menschliche Ausdrücke gebrauchen, damit wir überhaupt ansatzweise was von ihm verstehen. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, diese Bilder und Begriffe, die die Bibel gebraucht, von unserem üblichen Verständnis her zu deuten. Das ist beim Begriff Tod ganz häufig der Fall. Für uns heißt Tod, Exitus, aus, vorbei, ist nichts mehr. Die Bibel ganz anders. Tod heißt in der Bibel, der lebt getrennt von Gott. Der lebt sehr wohl, der schnauft heute und im ewigen Feuer auch in Ewigkeit. Trotzdem ist er tot, weil er nicht mit Gott ist. Und deshalb, wenn die Bibel sagt, 1. Korinther 15, in ihm wird sein alles in allem, dann heißt das Schöpfungsziel Gottes kommt zur Vollendung. Aber das heißt nicht Allversöhnung, sondern diejenigen, die nicht mit Gott versöhnt sind, die nicht in ihm sind, die existieren weiter in der ewigen Verdammnis, im ewigen Feuer, der zweite Tod. Aber nicht Exitus, nicht einfach vorbei. Die sind immer noch da. Weiß nicht, ob ich's, man kann es in menschlicher Sprache, ich weiß nicht, wie man es besser und deutlicher sagen kann. Also wenn wir Tod hören, nie denken, aus und vorbei, nein, ohne Gott. Und deshalb können wir als Kinder Gottes nie tot sein. Selbst wenn wir sterben, sind wir nicht tot. Denn der Tod kann uns nicht von Gott trennen. Deshalb haben wir ewiges Leben hier und heute schon. Wir sind also alle zu Jesus hin, in ihn hineingeschaffen. Das ist das Ziel unseres Daseins. Aber man kann dieses Ziel verfehlen. Davon redet die Bibel, wenn sie sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im Grunde sind wir ja alle sein Eigentum. Da redet sie zwar speziell vom Volk Gottes, von Israel, aber es gilt ja für uns alle. Wir alle sind von ihm geschaffen. Wir alle sind von ihm erlöst. Wir alle sind von ihm doppelt erworben, erkauft. Und leider nehmen ihn so viele nicht auf. Beten wir, liebe Geschwister, dass ihn noch viele annehmen in diesen letzten Tagen. Und dann, das ist noch das nächste Sätzlein ganz unten, führt Gottes Wort weiter aus, und er ist vor allem. Jesus hat keinen Anfang. Er ist der Anfang, sagt Vers 18, aber er hat keinen Anfang. Da müssen wir nochmal auf dieses Wörtchen von der anthropomorphen Gestalt kommen, von der menschlichen Weise, wie Gott zu uns redet. Denn die Bibel sagt, er ist der Erstgeborene. Und jetzt haben wir mit diesem Begriff wieder ein Problem, wenn wir es in unserem Sinne verstehen. Denn wenn wir geboren hören, dann verbindet sich für uns automatisch damit ein Zustand, wo der Geborene noch nicht geboren war. Das will die Bibel aber damit überhaupt gar nicht sagen. Die Bibel will mit dem Stichwort geboren lediglich sagen, das, was geboren ist, ist eines Wesens mit dem, aus dem es geboren ist. Nur darum geht's. Die Bibel will aber nicht sagen, dass es irgendeine Zeit gab, in der Jesus noch nicht aus dem Vater geboren war. Im Gegenteil, dass wir das genauso nicht verstehen dürfen, sagen uns viele andere Stellen wie auch hier und sonst, dass Jesus ohne Anfang ist, nach der Ordnung Melchisedeks, auch der Hebräerbrief. Ganz explizit ohne Anfang. Er ist der Anfang, aber er hat keinen Anfang. Jesus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles besteht in ihm. Ich führe das einfach so aus, weil wir heute auch, ich merke das in verschiedenen Gesprächen und Begegnungen, von so vielen Stellen, auch im Blick auf die Person Jesu, auf sein Sein, in Frage gestellt werden. Und bei so vielen stehen die Zeugen Jehovas und andere immer wieder vor der Tür und kommen mit diesen ganzen Einwänden und mit diesen Wortglaubereien, wo sie irgendwelche sprachlichen Begriffe rausreißen und versuchen, uns die Gottheit Jesu in Zweifel zu ziehen. Deshalb, damit wir da ein bisschen innerlich gewappnet sind, habe ich es ein bisschen breiter ausgeführt. Alles besteht in ihm. Und da haben wir es eben nochmal, was nicht in ihm ist, das besteht nicht, das ist tot, auch wenn es sich bewegt, wenn es atmet, wenn es scheinbar lebt. Und das interessante griechische Wort hier für bestehen heißt eigentlich wörtlich zusammenstehen. Bestehen tut also etwas nur, wenn es mit Jesus zusammensteht, wenn es mit ihm verbunden ist. Was nicht mit Jesus zusammensteht, ist nicht im biblischen Sinne, ja? Auch wenn es da ist. Aber es ist nicht wirklich, es ist totes Leben. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, Vers 17. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema der heutigen Predigt. Das andere war der Vorspann, das Hinführende. Dieser lebendige, allmächtige Schöpfer Gott, der in Jesus Mensch geworden, er ist das Haupt der Gemeinde. Das ist der Knackpunkt, die Herrschaft Jesu. Peter Strauch sagte vor vielen Jahren, als er damals noch Präses des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden war, auf dem Bundestag damals: Nach meiner Überzeugung wird der Sektenbegriff in Zukunft immer stärker zu einer Bezeichnung für jene, die sich nicht gleichschalten lassen, sondern an der Herrschaft Jesu Christi über den Kosmos und alles Geschaffene festhalten. Interessant, das war vor ziemlich genau 20 Jahren, als Peter Strauch das gesagt hat: Nach meiner Überzeugung wird der Sektenbegriff in Zukunft immer stärker zu einer Bezeichnung für jene, die sich nicht gleichschalten lassen, sondern an der Herrschaft Jesu Christi festhalten. Erleben wir heute auf breiter Ebene. Jeder, der noch an der Herrschaft Jesu, an der uneingeschränkten Gültigkeit seines Wortes festhält, ist im allgemeinen Sprachgebrauch heute ein Sektierer. Fundamentalist, da kommen wir am Schluss nochmal drauf. Peter Strauch hatte recht. Nun muss ich kritisch sagen, scheint leider weder er und noch viel weniger der Bund Freier Evangelischer Gemeinden insgesamt großen Wert darauf gelegt zu haben, dauerhaft zu dieser Sekte zu gehören, die sich nicht gleichschalten lassen, sondern an der Herrschaft Jesu festhalten. Denn Peter Strauch hat schon damals mitgeholfen, der unbiblischen Frauenordination im Bund den Weg zu ebnen und in der Folge auch der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Denn ich weise immer wieder darauf hin, beides gehört wesensmäßig zusammen. Strauchig. Mir tut das weh. Ich will damit gar kein Verdammungsurteil über den Peter Strauch fällen. Lieber Mensch, habe ihn persönlich kennengelernt. Aber da ist er seinem eigenen Anspruch nicht treu geblieben. Die Herrschaft Jesu heißt eben, dass wir sein Wort in seiner Gänze ernst nehmen und befolgen. Und nicht da oder dort, wo es dem Zeitgeist passt, Abstriche machen. Dann haben wir Jesus die Gefolgschaft gekündigt. Und so hat leider auch Peter Strauch selbst mitgeholfen, die freien evangelischen Gemeinden noch freier zu machen, nämlich sogar frei von der Herrschaft Jesu. Dramatisch. Der Herrschaftsanspruch Jesu ist der Knackpunkt, aber eben nicht nur nach außen, sondern noch viel mehr nach innen zur Gemeinde. Und das ist der wichtigste Punkt, weshalb ich angefangen habe, Peter Strauch zu zitieren. Er fährt nämlich fort: Aber nun gilt die Absolutheit Jesu Christi nicht nur nach außen, sondern nach innen. Wie wollen wir glaubwürdig für die Absolutheit des einen Herrn Jesus Christus in der Öffentlichkeit eintreten, wenn wir sie nicht in unseren eigenen Reihen leben? Wer betont, dass Jesus der Herr aller Herren ist, der muss auch gesinnt sein wie er, absolut. Soweit nochmal Peter Strauch. Kann ihm nur zustimmen, das ist der Knackpunkt. Jesus beansprucht absolute Herrschaft über unser Leben. In unserer damaligen FEG vor 20 Jahren wurde oft das Lied gesungen: Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Abgesehen davon, dass es aufgrund seiner vielen Synkopen kaum zu singen ist, ist ein inhaltlich wunderbares Lob- und Anbetungslied. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Stimmt. Aber es hilft rein gar nichts, wenn wir Jesus in unseren Lobliedern in den höchsten Tönen ehren als Herrn der ganzen Welt, und in unserem Leben und in unseren Gemeinden darf er nicht der Herr sein. Unsere Lob- und Anbetungslieder sollten mit der Wirklichkeit in unserem Leben und in unseren Gemeinden übereinstimmen. Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Was tut der Leib mit seinen Gliedern? Mal ganz praktisch, denken wir mal ganz von Jesus weg, gucken wir an uns hinunter, gucken die Hände, die Arme, die Beine an. Was tut der Leib mit seinen Gliedern? Ganz einfach, weiß jeder. Wenn er nicht gerade reflexhaft zuckt, kann auch vorkommen, sondern überlegt handelt, dann tut er genau das, was ihm das Haupt befiehlt. Ja? Das ist das, was Jesus auch mit diesem Bild und was die Bibel uns mit diesem Bild sagt. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt der Gemeinde. Der Leib tut, was das Haupt denkt und befiehlt. Etwas anderes ist rein biologisch gar nicht möglich, außer wie gesagt reflexhaftes Handeln, weil im Kopf das Gehirn sitzt, auch noch mit Mittelhirn und Stammhirn, das sitzt alles da hinten drin und das steuert alles. Wie gesagt, außer vielleicht ein paar Reflexen, und jetzt bin ich nicht Mediziner genug, ob sogar die noch über das Gehirn mitgesteuert werden indirekt. Aber alles andere, alles was einigermaßen überlegt und bedacht geschieht, geschieht gesteuert vom Haupt. Das ist so wichtig, dass wir das mit nach Hause nehmen. Jesus ist das Haupt des Leibes. Alles in unserem Leben muss gesteuert sein von ihm. Da fragen heute viele Menschen, ja, ist dieses Gebot denn so wichtig? Hat das wirklich für mein Seelenheil einen so hohen Stellenwert, dass ich das beachten muss? Gut, Jesus hat's gesagt, steht in der Bibel, aber es geht doch so um eine Randfrage. Muss ich das wirklich trotzdem beachten, obwohl es doch eigentlich so unwichtig ist? Geht doch nicht ums Heil. Wer so redet und fragt, liebe Geschwister, da muss ich ganz scharf formulieren, der offenbart, dass er vom christlichen Glauben, vom Wirken des Heiligen Geistes, vom Gliedsein am Leib Christi nichts Wesentliches verstanden hat. Oder dass er bereits durch das ungeistliche Geschwätz anderer bereits wieder total geistlich verdummt ist. Man muss es so deutlich sagen. Wenn Jesus sagt, tu das, dann tue ich's. Dann ist Gehorsam angesagt. Ob der Vater zum Kind sagt, zündle bitte nicht am trockenen Weihnachtsbaum, sonst steht gleich das ganze Haus in Flammen. Oder ob er sagt, könntest du mir bitte den Schraubenzieher aus dem Keller holen, da hat sich an der Zierleiste eine Schraube gelöst, die ich anziehen möchte. Dann ist der zweite Fall im Verhältnis zum ersten, was die Folgen, die Bedeutung anbelegt, sicher eine völlige Bagatelle. Ob da irgendwo eine Sockelleiste ein bisschen fester sitzt oder nicht, ist gewiss nicht in der Bedeutung zu vergleichen, ob das Haus abfackelt. Aber das zweite ist eine Bitte bzw. eine Anordnung des Vaters genauso wie das erste. Und wenn das Kind im zweiten Fall ungehorsam ist, wo es um eine völlige Bagatelle geht, der Wertigkeit nach, dann sind die Folgen bei weitem nicht so dramatisch, aber das Wesen des Ungehorsams ist genau dasselbe. Das Wesen des Ungehorsams ist genau dasselbe. Und ich bin erschüttert, das ist so offenkundig von der Bibel her, ich bin erschüttert, dass heute sogar weit in fromme Gemeinden hinein mit diesen Fragen das Wort Gottes zerredet wird. Es geht nicht, ob was wichtig oder scheinbar unwichtig ist. Es geht darum, ob es Jesus gesagt hat. Und wenn Jesus es gesagt hat, dann leben wir danach. Punkt. Denn darauf ist der Weg des Segens. Wer auch nur in Randfragen ungehorsam ist, der ist Jesus immer noch entfremdet und feind nach der Gesinnung in den bösen Werken. Der offenbart immer noch den Geist der Rebellion in sich. Was ist, wenn Paulus hier im Kolosserbrief redet von den bösen Werken? Was ist eigentlich ein böses Werk? Hat jemand eine allgemeingültige Definition für ein böses Werk? Auch ganz einfach. Ein böses Werk ist jedes Werk, das dem Willen und dem Gebot Jesu widerspricht. Das ist ein böses Werk. Das mag in den Augen dieser Welt noch so edel sein und mag in den Presse Top-Schlagzeilen bringen. Wenn es nicht dem Willen und Gebot Gottes entspricht, sondern widerspricht, dann ist es ein böses Werk. Denn Jesus ist das Haupt. Und gut ist, wenn wir das tun, was er als Haupt sagt. Und böse ist, wenn wir das nicht tun, was er als Haupt sagt. So einfach ist's. Leben wir wirklich so, liebe Geschwister, dass wir Jesus uneingeschränkt, absolut in allen Bereichen unseres Lebens Herr sein lassen, Haupt sein lassen. Lasst uns von ganzem Herzen danach fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist für mich ganz persönlich nach deinem Willen dran? Und denn auch hier im letzten Vers, und damit komme ich dann zum Schluss noch ganz wichtig, aber in Vers 23 ist noch eine ganz klare Bedingung formuliert. Wie wir, unter der wir heilig, tadellos und unsträflich vor Jesus hingestellt werden. Das ist ja das Ziel. Heilig, tadellos, unsträflich. So will Gott uns eines Tages in der Ewigkeit haben. Und ich sage immer wieder, es gibt bei Gott nichts ohne Bedingung, außer seiner Liebe, sonst nichts. Klare Bedingung, Vers 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Gegründet. Hab extra nochmal die ganzen Begriffe im Griechischen nachgeschlagen, heißt wörtlich steckt da das Fundament drin. Können wir gar nicht richtig im Deutschen wiedergeben, das ist das Verb für das griechische Wort für Fundament. Wir können etwa sagen fundiert, aber ist nicht ganz hundertprozentig das Gleiche. Also, das heißt, liebe Geschwister, liebe Gäste, Christen müssen Fundamentalisten sein. Steht hier geschrieben, ist ein Gebot Gottes. Christen müssen Fundamentalisten sein. Keine Fundamentalisten, die Bomben schmeißen, noch viel weniger Selbstmordattentate verüben, wie muslimische Fundamentalisten. Christen müssen Fundamentalisten sein, die felsenfest auf dem Fundament des Wortes Gottes, auf seinen Verheißungen stehen bleiben und auch bei seinen Geboten. Wie wichtig das ist, das habe ich noch mit der zweiten und letzten Folie deutlich gemacht, beziehungsweise Vers 23, Gottes Wort selber macht es deutlich. Ihr seht, die vier verschiedenen Begriffe, die deutschen Übersetzungen haben es zum Teil sogar noch zusammengefasst. Da wird gar nicht genug deutlich, wie massiv Gottes Wort an dieser Stelle arbeitet. Es heißt wörtlich, wenn ihr verharrt, verharren, stehen bleiben. Eine verstärkte, im Griechischen eine verstärkte Form von bleiben, standhalten, an einer bestimmten Position, verharren. Und dann das nächste, im Glauben gegründet. Eben auf dem festen Fundament. Partizip an dieser Stelle, also dauerhaft, stehenbleibend, unbeweglich, das sagt das nächste. Das dritte Verb, dritte griechische Wort, unbeweglich, ganz ausdrücklich, fest. Und dann noch ein viertes, weil dreimal nicht reicht, als solche, die sich nicht wegbewegen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Also in vier verschiedenen Begriffen, die alle die gleiche inhaltliche Stoßrichtung haben, werden wir ermahnt, unbedingt fest zu bleiben auf dem Fundament der überlieferten Lehre, die von Jesus über die Apostel auf uns gekommen ist. Fundamentalisten müssen wir sein, die nicht ein einziges Jota, nicht ein Jota vom Wort Gottes preisgeben. Es ist schon beeindruckend, wie wirklich Gottes Wort hier mit vier verschiedenen Begriffen dieses Unbewegte, dieses absolute Festzementiertsein auf diesem Fundament beschreibt und uns wichtig macht. Das ist die unabdingbare Voraussetzung, dass wir Bestand haben vor Gott in Zeit und Ewigkeit, dass wir uns vom Fundament seines Wortes nicht wegbewegen lassen. Wer von dieser Grundlage abweicht, wer diesen unverrückbaren Standpunkt des Evangeliums aufweicht und dem Zeitgeist anpasst, der wird schuldig an den Seelen all der Menschen, die er verführt. Für jede Seele, die er vom Fundament des Glaubens wegbringt, wird er vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Wir haben am Mittwoch im Bibelgesprächskreis im Judasbrief dazu gelesen, solche Menschen sind Irrsterne, sagt Gottes Wort im Judasbrief, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Beten wir, liebe Geschwister, dass wir und auch drüben die Freie Christliche Gemeinde unverrückt auf diesem Fundament der Wahrheit stehen bleiben. Dass wir uns, egal was kommt, nicht einen Millimeter von diesem Wort der Wahrheit wegrücken lassen. Durch keine Verlockung der Welt und auch durch keinen Druck. Denn in diesem Wort der Wahrheit festgegründet haben wir die Verheißung, die ganze, die uneingeschränkte Verheißung des Wortes Gottes und auch die ganze Vollmacht Gottes, alles zu tun, wozu er uns gesandt hat. Darin lasst uns bleiben und darin lasst uns wirken, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Amen.